Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Ich kann mir vorstellen, dass wenn dieses Lied für sie geschrieben wäre, für dich geschrieben wäre, dass du dann so ganz berührt wärst. Jedes Mal, wenn du das hörst, weißt du, das ist mir gesagt. Das ist für mich geschrieben, getextet, gesungen. Und wenn sie das schon mal gehört haben, dass ein Mensch das zu ihnen gesagt hat, du bist das Beste, was mir jemals passiert ist, dann stelle ich mir vor, dass sich mit diesem Wissen gut leben lässt, oder? Mit dem Wissen, dass jemand da ist, der mich einfach klasse findet, der mich liebt, der mich annimmt. Mit diesem Wissen lässt sich gut leben. Ich möchte Ihnen einen Mann vorstellen, der mich sehr beeindruckt hat. Da schauen wir jetzt mal, ja, wenn du noch eins weiter, dieser Mann, Michael Faraday, er ist der Begründer oder der Entwickler des ersten Vorläufers eines Elektromotors, ein sehr kluger Kopf. Und er hat mich durch etwas beeindruckt, was auch etwas über sein Innenleben aussagt, meine ich, und über die Wertschätzung, die er erfuhr. Ihm sollte der höchste Preis, den Wissenschaftler in England bekommen können, verliehen werden, und er lehnte das ab. Wie er auch im Übrigen misstrauisch war gegenüber jeder Ehrung, die ihm zuteil werden sollte. Und seine Verwandten, seine Freunde bestürmten ihn und sagten, das ist doch schön, so eine Ehrung, dann kannst du ein Sir vor deinem Namen tragen. Und dann sagte er, wisst ihr was? Mein Vater war Schmied, mein Bruder ist Klempner. Ich habe Buchbinder gelernt, und zwar nur aus dem Grund, damit ich Bücher lesen konnte, an die ich sonst überhaupt nicht rangekommen wäre. Mein Name ist Michael Faraday und das ist genug. Das hat mich neugierig gemacht. Ich habe mich gefragt, wo nimmt dieser Mann diese innere Gelassenheit, diese innere Ruhe, dass er diese Ehrung nicht braucht, dass er auch ohne die Bühne und die Ehrung mit sich zufrieden sein kann und mit der Welt zufrieden sein kann, und entdecke, dass Michael Faraday Ältester in einer Freikirche war seiner Zeit. Eine kleine Freikirche in England. Er gehörte ihr zu. Er war ein tiefgläubiger Mann und Christ. Und ich glaube, dass ein Mensch, dem Gott sagt, du bist das Beste, das mir je passiert ist, und das in seinem Herzen glaubt und weiß, und der damit lebt und seinen Alltag gestaltet, dass der auf Ehrung von Menschen in gewisser Weise verzichten kann, sich vielleicht darüber freut und doch seinen Selbstwert nicht daraus bezieht, was andere ihm immer wieder vergewissern müssen und sagen müssen. Und darum schauen wir uns an, wie Gott über uns denkt, wie Gott über sie denkt, wie er über dich denkt. Und wir finden das im ersten Buch der Bibel, im ersten Buch Mose. Und da steht, das ist jetzt ein wenig zusammengefasst, 1. Mose, Kapitel 1, Verse 27 und 31. Und ich habe das auf sie, auf dich bezogen, weil das über alle Menschen gesagt ist. Gott schuf dich nach seinem Bild, also nach dem Bild Gottes. Er schuf dich nach seinem Bild. Und Gott sah, das sagt er am Schluss dieses Tages der Erschaffung des Menschen, nicht nur bezogen auf den Menschen, aber auch und in besonderer Weise auf den Menschen bezogen. Und Gott sah, es war alles sehr gut. Wenn wir Gott heute interviewen würden dazu und würden fragen, was ist die größte Erfindung, die du jemals dir ausgedacht hast, dann würde er wahrscheinlich nicht irgendetwas aus der Natur nennen, was ja auch einen Reichtum an Genialität hat. Da würde er vielleicht nicht sagen, das Wassermolekül, obwohl das unglaublich erstaunlich ist, sondern er würde sagen, meine größte Erfindung, das, wo ich am meisten auch von meiner Identität hineingesteckt habe, das ist der Mensch. Das bist du. Und insofern, wenn wir Gott fragen würden, was ist das Beste, was dir jemals passiert ist, dann würde Gott sagen, der Mensch. Den habe ich mir erdacht. Ich bin aus ganzem Herzen überzeugt, dass Gott dich, dass Gott sie einmalig findet. Und dass er sich freut über sie. Dass er sich freut über das, was du dich ausmacht als Mensch. Über dein Wesen, über deinen Charakter. Dass er sich freut. Ich habe einen Künstler aus unserer Gemeinde gebeten, dass er heute Morgen mir hier ein Bild zur Verfügung stellt. Ein Bild, ich habe ihm gesagt, es ist mir egal, was du mir bringst. Es muss aber ein Original sein. Es darf es nicht noch einmal geben auf dieser Welt. Also hier steht vorne ein Bild, das gibt es nicht nochmal auf der Welt. Der Künstler, von dem ich das ausgeliehen habe, würde sich nicht freuen, wenn ich das jetzt irgendwie verdrecke oder meine, ich müsste das noch ein bisschen verbessern, male noch so ein bisschen dann rum oder so. Das ist ein Original. Das gibt es nur einmal auf der Welt. Und wenn Gott sagt, er schuf uns nach seinem Bild, dann bedeutet das in Bezug auf ihre Persönlichkeit, auf ihren Charakter, auf das, wie sie geschaffen sind, dass sie einmalig sind in diesem Sinne. Sie sind ein Original. Du bist einmalig. Nun kann man das ja in zwei Richtungen verstehen, ja? Wenn jemand sagt, du bist einmalig, dann kann das ein Lob sein, es kann aber auch eine Kritik sein, ja? Also was Komisches wie dich gibt es nicht nochmal so in die Richtung. Aber zunächst mal halten wir fest, wir sind Originale Gottes. Und ich möchte heute Morgen Ihnen zeigen, anhand eines Bibeltextes, zeigen, was es in Gottes Augen bedeutet und was es für Ihr Leben ganz konkret bedeutet, dass Sie ein einmaliges Geschöpf Gottes sind. Und das möchte ich mit Ihnen anschauen an der Person Jesus Christus. Die Bibel sagt, dass wenn wir etwas über die Gedanken Gottes, über das Wesen Gottes wissen wollen, dann sollen wir auf Jesus schauen. Und deshalb, wenn Sie etwas über Gott wissen wollen, schauen Sie auf Jesus. Wenn Sie verstehen wollen, wie Gott denkt, auch über Sie denkt, dann schauen Sie auf Jesus. Schauen Sie sich an, wie er gelebt hat, wie er mit Menschen umgegangen ist. Genau das machen wir jetzt. Markus 14, aus diesem Kapitel möchte ich Ihnen einen Text vorlesen. Wenn Sie eine Bibel dabei haben, schlagen Sie es ruhig auf. Markus 14, ab Vers 3. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während des Essens kam eine Frau herein. Sie hatte ein Fläschchen mit reinem, kostbaren Nardenöl. Das öffnete sie und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige der Anwesenden waren empört darüber. Was für eine Verschwendung, sagten sie zueinander. Dieses Öl hätte man für mehr als 300 Silberstücke verkaufen und das Geld den Armen geben können. Sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie in Ruhe. Warum bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat eine gute Tat an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben. Und ihr könnt ihnen helfen, so oft ihr wollt. Aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie jetzt noch tun konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für das Begräbnis gesalbt. Ich versichere euch, überall in der Welt, wo in Zukunft die gute Nachricht verkündet wird, wird auch berichtet werden, was sie getan hat. Ihr Andenken wird immer lebendig bleiben. Darauf ging Judas Iskariot, einer aus dem Kreis der 12 Jünger, zu den führenden Priestern, um ihn Jesus in die Hände zu spielen. Soweit unser Text aus Markus 14. Und ich meine, dass dieser Text eine ganz normale Situation, sage ich einmal, aus dem Leben Jesu widerspiegelt. Und wir können an dieser Begebenheit etwas über die Art und Weise, wie Jesus über Menschen denkt, wie Gott über Menschen denkt und natürlich, wie er über sie, über dich denkt, feststellen. Das Erste, was ich feststelle, ist, Jesus mag komische Leute. Das ist das Erste. Erste Beobachtung in diesem Text, er ist bei einem Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. ist ja nicht so ein schöner Name. Wenn Sie so hießen, was weiß ich, Maria die Pestkranke oder ähnliche Bezeichnungen, dann würden Sie auch sagen, das ist kein schöner Ausdruck. Nun war das so, Simon war ein Allerweltsname der damaligen Zeit. Das heißt, so hießen in einer Schulklasse gleich vier. Und deshalb gab es dann Unterscheidungen. Aber wir erfahren aus diesen wenigen Worten, dass dies ein Mann war, der von Aussatz befallen war und nun offensichtlich gesund ist. Mehr erfahren wir nicht über ihn, aber es ist ein Mann, der lange Zeit seines Lebens wahrscheinlich damit zugebracht hat, dass er Ausgestoßener der Gesellschaft war. Und wir erleben an anderen Stellen des Neuen Testaments, dass Jesus in Bezug auf Berührungen mit Aussätzigen ohnehin keinerlei Ängste hatte. Und wenn ich daran denke, bei was für einem Menschen Jesus hier zu Gast ist, bei Simon dem Aussätzigen, dann fallen mir andere Menschen ein, die auch Jesus aufgenommen hatten oder Jesus sich selbst eingeladen hat. Ein Zachäus, der unbeliebteste Mann der ganzen Stadt. Und bei dem lädt sich Jesus ein. Die Leute, die Zeitgenossen Jesu, die haben sich häufiger über sowas geärgert. Es gab sogar Sprichworte über Jesus. Sie nannten ihn Fresser und Weinsäufer. Einen Partyhelden quasi nannten sie ihn. Natürlich nicht, weil das alles wiedergab, was Jesus tat, sondern weil sie sich ärgerten, dass Jesus nicht immer mit den Frommen zu tun hatte und dass er nicht immer mit denen, die eine reine Weste hatten, unterwegs war, dass er in den Städten nicht die Führungspersönlichkeiten alle aufsuchte und den Leuten, die die besten Connections hatten. Nein, er suchte sich komische Leute und das warf man ihm auch vor. Man sagte also, man sieht dich ständig mit Zöllnern, also quasi Betrügern, Halsabschneidern zusammen. Man sieht dich mit Prostituierten zusammen, das ist ja schon zwielichtig. Also wie das überhaupt geht, so als frommer Mann. Und auch sonst mit Leuten, die nichts Besonderes sind. Deine Jünger, schau sie dir doch an, die meisten sind Handwerker. Jesus mag komische Leute. Warum eigentlich? Ich glaube, es liegt daran, dass bei Jesus ehrlich sein mehr zählt als Erfolg. Das sehen wir hier. Ehrlich sein ist ihm wichtiger als Erfolg. Jesus hat Menschen, sich bei Menschen eingeladen, ist bei Menschen eingekehrt, hat mit Menschen Zeit verbracht und sie haben Zeit mit ihm verbringen wollen, die noch nicht fertig waren, die noch nicht gesagt haben, für mich ist sozusagen mein Weltbild schon geschlossen und da gibt's auch gar nichts anderes. Er hat Menschen um sich gesammelt, die noch Fragen hatten. Er hat Menschen um sich gesammelt, die um ihre Unvollkommenheit wussten. Ich glaube, das ist der Grund, warum ihm viele Menschen nachgefolgt sind, die in der Gesellschaft keine gute Reputation hatten. Das war einfach dieser Grund, dass sie wussten, Jesus, zu dem kann ich auch kommen, wenn ich unvollkommen komme. Und das ist sogar Jesus willkommener als jemand, der so tut, als sei er schon ganz okay. Und es war alles klar bei ihm. Und er bräuchte niemand, geschweige denn einen Erlöser. Jesus hat das mal so ausgedrückt, dass er gesagt hat, ich bin für Kranke gekommen, nicht für Gesunde. Aber damit meinte Jesus nicht, dass es in seiner Zeit oder auch heute Leute gäbe, die wirklich gesund sind. Sondern damit meinte er, dass es Leute gibt, die sich für gesund halten, weil sie noch nie beim Arzt waren. Und darum denken, dass mit ihnen alles klar ist, dass sie niemand brauchen, dass sie Jesus nicht brauchen. Und Jesus hat Menschen, die so ehrlich waren, sich einzugestehen, dass sie ihn brauchen, dass sie seine Hilfe brauchen, dass sie sein Wort brauchen, dass sie seine Heilung brauchen. Die waren eingeladen, die konnten kommen. Das Zweite, was mir auffällt in diesem Text, ist, dass Jesus auf hätte und könnte verzichtet. Die Leute um Jesus herum machen ja erstmal viel Lärm darum, dass hier eine Frau ein kostbares Salböl verwendet, ein Nardenöl. Hier wird im Text gesagt, wie viel das wert war. Das entspricht einem Jahreseinkommen. Das heißt, Sie können sich vorstellen, dass das zu heutiger Zeit, sagen wir mal, 30.000 Euro wert wäre. Ein Jahreseinkommen. Und das wird hier einfach so verplempert. Die Leute sind starr vor Entsetzen. Es gab damals eine Sitte, dass man ein Tröpfchen, ein guter Gastgeber, der wohlhabend war, der hatte so ein Fläschchen und dann träufelte er ein Tröpfchen auf das bei einem Gast, den er besonders ehren wollte. Was diese Frau hier macht, ist Verschwendung. Das ist unmöglich. Sowas, das macht man nicht. Mit dem Geld hätte man doch so viel Gutes tun können. Ja, so reden die Leute ja auch. Und Jesus steigt auf dieses, was man hätte machen können und was man doch tun könnte und dass man doch Gutes tun könnte, gar nicht ein. Das beeindruckt ihn scheinbar gar nicht. Er nimmt so ein bisschen die Luft da aus den Segeln und sagt ihnen indirekt, also ihr solltet nicht so sehr über die das, was jetzt vorbei ist, reden, über das, was man tun könnte und was man hätte tun können und über Geld reden, das ihr gar nicht verantwortet. Das ist ja immer leichter, als über das eigene Geld reden. Ja, dass man über das Geld redet, was irgendwelche Politiker verschwenden, ist ja leichter, als über das Geld zu reden, was ich verschwende. Jesus lässt sich darauf gar nicht ein. Denn so heißt das auch im Alten Testament, Menschen sehen, was vor Augen ist. Die sehen nur jetzt diese Situation, sehen das sachlich, was man mit diesem Geld hätte machen können. Und Gott sieht das Herz an. Das ist hier unsere Botschaft, die wir von Jesus hier empfangen. Gott sieht das Herz an. Er sieht das Herz dieser Frau und er sagt, dass diese Frau eine gute Tat getan hat. Mag sein, dass die Frau ganz eingeschüchtert war. Die Leute haben alle auf sie eingeredet. Heftige Vorwürfe steht hier im Text. Also das heißt, diese Frau hat erstmal eins auf den Deckel bekommen. Es wurde ihr gesagt, dass es so nicht geht. Dass es völlig Quatsch ist, was sie da tut. Und Jesus sagt, nein, das war nicht unnütz. Es war genau richtig, was du getan hast. Du bist deinem Herz gefolgt. Du hast dein Herz an mich verschenkt. Und das war genau richtig. Du bist nicht unnütz. Und das, was du getan hast, ist nicht unnütz. Es bedeutet, dass Jesus auf Dinge ganz anders sieht. Dass er ganz anders beurteilt, als wir mit unseren Maßstäben. Das heißt, dass Jesus, wenn er daran interessiert ist, nicht so, was deine Umgebung sagt über dein Verhalten, deinen Lebensstil, sondern dass es ihm am wichtigsten ist, dass du ihm gefällst. Und dass er darum mit völlig anderen Augen auf Dinge sehen kannst, wo du dich als unnütz empfindest. Wo du sagst, irgendwie, weiß ich auch nicht, mir gelingt das nicht, was ich eigentlich gerne tun will. Ich fühle mich unnütz. Es kommt mir so vor, als könnte ich Jesus nicht wirklich das geben, was er verdient. Und dann hörst du das wie diese Frau in dieser Begebenheit, dass Jesus sagt, nein, in meinen Augen zählt etwas ganz anderes. In meinen Augen zählt das, was du in deinem Herzen dir vorgenommen hast und tust. Und selbst wenn Menschen das nicht anerkennen oder sogar an mancher Stelle blöd finden, so wisse, dass der Sohn Gottes in dein Herz schaut und in dein Herz sieht und dass dein Wert nicht an der Anerkennung von Menschen liegt, sondern ein Wert daran begründet ist, dass Jesus dich ansieht und in dein Herz schaut. Das Dritte, was ich in diesem Text entdecke, ist, dass Jesus dein Leben als kostbar ansieht. Jesus sagt, als er erklärt, dass diese Begebenheit publik werden wird und dann drückt er das so aus, dass er sagt, das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, die wird sich auf der ganzen Welt verteilen. Das sieht er schon voraus. Dass das Evangelium gepredigt wird in allen Ländern dieser Erde. Und er sagt, überall dort wird man auch auf diese Begebenheit zu sprechen kommen, wie wir heute Morgen. Das heißt, die Situation, die wir jetzt gerade hier erleben, hat Jesus gesehen, in dem Moment, in dem er mit dieser Frau redet. Das bedeutet, dass er als Gottes Sohn in die Zukunft hineinschaut und sieht, was passieren wird, dass die gute Nachricht von ihm gepredigt wird, dass sie ausgeteilt wird, dass er vorausblickend auf dein Leben sieht. Und er sagt, dass das Evangelium gepredigt werden wird, dass die gute Nachricht gepredigt werden wird. Und Kern der guten Nachricht ist, dass dein Leben kostbar ist. Das möchte ich Ihnen belegen an einem Bibeltext aus dem 1. Petrusbrief. 1. Petrus 1, Vers 18, da schreibt Petrus, und Petrus ist einer der Jünger Jesu. Das heißt, der hat diese Begebenheit hier miterlebt. Der saß also dabei. Und der schreibt später dann an Menschen, die Jesus Christus nachfolgen: Ihr wisst, um welchen Preis ihr freigekauft worden seid. Damit ihr nun nicht mehr ein so sinn- und nutzloses Leben führen müsst, wie es ihr es von euren Vorfahren übernommen habt. Ihr seid nicht mit Silber und Gold freigekauft, sie verlieren ihren Wert, sondern ihr seid mit dem kostbaren Blut eines reinen und fehlerlosen Opferlammes, dem Blut von Jesus Christus, freigekauft. Ihn hat Gott schon zu diesem Opfer bestimmt, bevor er die Welt schuf. Durch ihn habt ihr zum Glauben gefunden, auf ihn setzt ihr euer Vertrauen und eure Hoffnung. Und dann noch Vers 22. Ihr habt die rettende Wahrheit im Gehorsam angenommen und dadurch euer Denken und Fühlen gereinigt. Petrus sagt, dass das Leben jedes einzelnen Menschen kostbar ist und dass das genau Kern der guten Nachricht von Jesus Christus ist. Dass Jesus Christus, dass Gott selbst nicht einen Preis, den man mit Geld aufwiegen könnte, zahlt, sondern dass er mit seinem eigenen Leben bezahlt dafür, dass du, dass sie mit Gott Gemeinschaft haben können, dass sie ein, wie es hier heißt, sinnvolles und nutzvolles Leben führen können, dass sie ein Leben führen können voll Vertrauen und Hoffnung, wie das hier ausgedrückt wird, dass sie ein Leben führen können, in dem ihr Denken und ihr Fühlen erneuert wird. Das ist die Perspektive, die Gott über ihrem Leben hat. Und um dieses Leben ihnen zu geben und zu gönnen, darum ist das Evangelium, ist die gute Nachricht, dass Jesus Christus sein Leben gegeben hat. Also das Kostbarste, was Gott hatte, gibt er für dich, für dein Leben. So kostbar sind wir in Gottes Augen. So kostbar sind wir in den Augen von Jesus Christus. Und das vierte, das mir hier auffällt in diesem Text, und deswegen hatte ich noch einen Vers über diese Begebenheit hinaus gelesen, weil ich glaube, dass das wichtig ist, um zu verdeutlichen, dass Gott die Einmaligkeit eines Menschen absolut respektiert. Jesus nimmt in Kauf, dass Menschen ins Verderben rennen. Direkt nach dieser Begebenheit, als die Leute sich aufgeregt haben über diese Frau und über diese Verschwendung des Geldes, wird uns berichtet, dass einer aus dem Jüngerkreis rausgeht, um Jesus zu verraten. Ich weiß nicht genau, ob ein innerer Zusammenhang besteht zwischen diesen beiden Szenen. Aber ich bin davon überzeugt, dass sich in dieser Zusammenstellung auch etwas spiegelt über den anderen Aspekt der Einmaligkeit, den Gott uns zumisst. Die Einmaligkeit, die Gott in unserem Leben sieht, die Einmaligkeit, die er unserem Willen gibt, bedeutet auch, dass er in seiner Liebe uns die Freiheit gibt, ins Verderben zu rennen. Dass er, wenn Judas jetzt weggeht, nicht sagt: Moment, Judas, das war nicht so grob gemeint. Judas, bleib doch hier. Wir werden uns arrangieren. Sondern dass er auch die Einmaligkeit von Judas in diesem Fall respektiert und sagt: Wenn einer von mir weggehen will, Das respektiert Jesus auch an anderer Stelle. So sehr Jesus das schmerzt, so sehr akzeptiert er diese Freiheit des Menschen. Es wird manchmal gefragt, wie passt das denn zusammen? Wie kann Gott den Menschen ins Verderben rennen lassen? Das geht doch gar nicht, das passt doch nicht zusammen. Wenn wir reden von der Kostbarkeit des Lebens und der Kostbarkeit, die Gott in unserem Leben sieht, dann passt das doch nicht zusammen mit einem ewigen Verlorensein von Gott. Es passt doch nicht zusammen mit der Hölle. Oder? Wenn ich diese Texte genau anschaue, dann würde ich sagen, doch, es passt zusammen. Weil Gott unsere Einmaligkeit sieht, weil er uns so sehr respektiert, weil wir in sein Bild hineingeschaffen sind, bedeutet das, auch die Freiheit, nicht mit Gott Gemeinschaft zu haben. Es bedeutet auch die Freiheit, ins Verderben gehen zu können, in die Trennung von Gott. Und Henry Nouwen, der berühmte Schriftsteller, der drückt das einmal so aus, die Hölle ist keine Entscheidung Gottes, es ist eine Entscheidung des Menschen. Gott gibt die Freiheit, sich auch von seiner Liebe abzuwenden. Und die Kostbarkeit, die er in unser Leben hineinlegt und die auch hinführen soll zu einem Leben mit ihm, das abzulehnen und zu sagen, ich wähle einen Weg, der nichts mit Gott zu tun haben soll. Auch das gehört zu dem Thema, du bist einmalig. Ich glaube, dass Gott ihr Leben unglaublich kostbar ansieht und dass er sich wünscht, dass dieser hohe Preis, den er für ihr Leben gezahlt hat, dass der nicht umsonst gezahlt wurde. Dass den Preis, den Jesus in seinem Leiden und Sterben, was ja hier auch in diesem Text angesprochen wird, in seinem Leiden und Sterben, diesen Preis, den er eingeht, dass der nicht umsonst über ihrem Leben steht und ihrem Leben als Angebot gilt. Sondern dass es dafür gemacht ist von Gott, dass sie ein Leben voller Nutzen, wie das Petrus ausdrückt, voller Sinn geschenkt bekommen. Dass sie ein Leben voller Vertrauen, voller Hoffnung führen können. Dass sie ein Leben führen können, in dem ihr Denken und ihr Fühlen erneuert wird. Und in dem sie in dieser tiefen Geborgenheit leben können, ja, ich bin ein einmaliger Mensch Gottes. Ein einmaliges Geschöpf Gottes. Und meine Anerkennung steht darin, dass Gott mich angenommen hat. Ich wünsche Ihnen, dass Sie in diesem Sinne Ihre Einmaligkeit neu erleben können. Und wenn Sie sagen, das würde mich weiter interessieren, ich möchte gerne wissen, wie funktioniert das, wie kann ich diesen Preis sozusagen einlösen, dann möchte ich Ihnen das aufzeigen an einem Brief. Den sehen wir jetzt hier. Ein Brief, der wie an Sie geschrieben ist und eine Einladung darstellt, dass Sie Ihr Leben tatsächlich so Gott anvertrauen und sagen, das möchte ich für mich in Anspruch nehmen. Ich lese Ihnen das vor. Liebe, Lieber, Sie können da Ihren Namen einsetzen. Ich setze mich heute mit dir in Verbindung, da ich beauftragt bin, dich als Erbe des ewigen Lebens und der ganzen Reichtümer Gottes anzuschreiben. Um dein Erbe anzutreten, musst du auf dieser Urkunde unterschreiben. Bitte beachte, dass du deine Unterschrift ausschließlich in Anwesenheit eines Anwalts namens Jesus Christus leisten kannst. Bitte lass dich nicht irritieren, dass er seine Unterschrift mit seinem eigenen Blut dazusetzt. Vielleicht können wir seine Unterschrift gerade einblenden. Du wirst in voller Rechtskraft Eigentümer des ewigen Lebens und aller Reichtümer Gottes. Das ist dein Besitz bei Gott. Und alles, was du von diesem Zeitpunkt an im Namen Jesu tust, also in seinem Auftrag, in seiner Kraft, das kommt aus diesem geistlichen Besitz. Amen.